Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Champions League Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich fragt, wann war im Olympiastadion zuletzt so gute Stimmung? Niklas Levinson.
Ja, wann war das?
Ja, wann war das?
Beim letzten Union-Heimspiel in der Champions League.
Richtig. Da spielt sonst niemand, da spielt auch kein Verein, der immer in diesem Stadion spielt, der die Woche vorher das dramatischste Pokal, die dramatischste Pokalbegegnung dieser Runde hatte, Hertha BSC. Was geht ab bei dir?
Viel. Sag mal, ich habe mich gefragt, du hast mal versucht, mir eine neue Brille aufzuschwatzen.
Ja. Yeah.
Wie hieß der Laden, wo du mit mir hin wolltest? War das A und T?
Ja, genau.
Ah.
Schön, dass du es so sagst, weil ich hatte jetzt keinen Bock, direkt am Anfang.
Ja, verstehe ich.
Weil sogar die Leute, die uns nicht gerne zuhören, sind jetzt noch dabei.
Ja.
Weißt du, und ich will nicht hier direkt Werbung platzieren. Aber ja, genau der Laden ist es.
Weil ich habe jetzt final, das ist lange, lange her.
Optiker übrigens ist der, arbeitet da der Fan von uns, ist Zuhörer.
Ah, ja. Guck mal an.
Liebe Grüße.
Ich habe nämlich am Morgen, also am Freitag, habe ich endlich einen Termin für einen neuen Sehtest und ich werde eine neue Brille kriegen.
Ey!
Ja. Eine neue Brille ist wie ein neues Leben.
Ja. Mal gucken, ob es auf so, jeder holt ja das Modell, was ich auch trage. Wirklich jeder. Da melde ich auch null Exklusivität
das
drauf
dann?
An. Jeder.
Ist es definitiv nicht.
Okay, sehr gut.
Ich habe schon Modelle ausgesucht.
Sehr
also
gut.
Es ist nicht das Modell, was du schon
wunderbar.
Auf der Nase hast. Also, das wird es nicht werden.
Aber hoffentlich hast du da nichts ausgesucht, weil ich bin ja seit Monat auf der Suche nach einem neuen Modell und finde noch nichts. Und mal gucken, womit du hier antanzt dann. Aber wir dürfen also gespannt sein. Brillenschlangen Levinson, he back.
Wow.
Also wenn jemand als Brillenschlange bezeichnen darf, dann glaube ich nicht.
Ja, also es ist ja auch ein Begriff, der mittlerweile komplett, ich würde fast sagen, verschwunden ist vielleicht sogar.
Ja,
weil die Brille ist das Normalste geworden der Welt
ich
für fast jeden. Also
ja.
Damals, also als ich Kind war, damals, gab es noch, war es eine Ausnahme, dass Kinder Brille hatten.
Ja. Yeah.
Und heute würde ich fast sagen, hat jeder
hattest
eine Brille.
Hattest du als Kind schon Brille?
Ich habe meine erste Brille bekommen mit so 12 oder sowas.
Hast du dann so ein Pflaster auf ein Brillenglas bekommen?
Nein,
schade.
Das ist doch für, wenn man schielt.
Ja, aber keine Ahnung, aber insgesamt hast du Pflasterbrillen-Vibe, deswegen
dachte ich. Das habe ich auch gar nicht.
Ja, okay.
Also das kannst du mir gerne zuschreiben. Aber ich lass mir nicht sagen, dass ich Pflasteraugen-Vibe hätte. Also das ist wirklich...
Ey, großen Respekt an alle Pflasteraugen da draußen.
Ja.
Macht euch keine Sorgen, das gehört dazu.
Ja, ansonsten heiße Vorbereitung laufen. Wir haben morgen ein großes Weihnachtsdinner, was wir ausrichten.
Oha.
Und ich habe vollmundig angekündigt, etwas zu kochen, was ich noch nie gekocht habe.
Was denn?
So, in Dänemark nennt man das braune Kartoffeln. Das sind so, also gekochte Kartoffeln.
Ja.
Die du dann so Drillinge, die du pelzt.
Brune Kartoffeln.
Und dann quasi in der Pfanne karamellisierst.
Die sehen gut aus, ja.
Ja.
Die kenne ich. Das ist, in Norddeutschland macht man die auch. Da heißen die einfach karamellisierte
Ja, Norddeutschland
Kartoffeln.
Ist ja auch quasi so eine Art,
Würdest du sagen, Dänemark ist die Zunge Norddeutschlands?
Nee. Ich würde sagen, Norddeutschland ist so die B-Version Skandinaviens. So würde ich es ungefähr formulieren.
Ja, okay, verstehe. Ja, sieht gut aus. Also wir sind gespannt aufs brillende Kartoffel-Update dann am Montag, ob die braunen Kartoffeln gelungen sind. Schön, schön, schön.
Wir schauen mal. Nicht gelungen ist der... Warum lachst du?
Ich dachte, du machst eine braune Kartoffelüberleitung jetzt.
Nein, wohin denn?
Weiß ich ja nicht, Niklas.
Zu wem soll ich denn als braune Kartoffel
dir da im Hirn
Nee, nicht gelungen ist auf jeden Fall der Coup von Union Berlin doch noch in Europa zu überwintern. Also in der Champions League wäre das ja sowieso nicht mehr möglich gewesen.
Ja.
Aber hätte man Real Madrid geschlagen und hätte das Ergebnis im Parallelspiel gepasst, hätte man noch an Braga vorbeiziehen können. Aber Union Berlin verliert nach einem sehr launigen, schönen Fußballspiel 3:2 gegen Real Madrid und ist damit offiziell aus allen europäischen Wettbewerben für die Saison 23/24 ausgeschieden. Und man kann, glaube ich, schon jetzt sagen, werden auch nächstes Jahr nicht europäisch teilnehmen.
Wahrscheinlich nicht. Ist
It's over,
aber ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube für das, was Berlin zwangsläufig noch in der Bundesliga vor der Brust hat, mit dem, was für sie in der Rückrunde ansteht, und das ist der Kampf um den Klassenerhalt, bei dem ich gute Gefühle für sie habe nach dem Gladbach-Spiel, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man nicht noch einen europäischen Wettbewerb hat, den man, weißt du, je nachdem, wie die Saison sich entwickelt, irgendwann hätte zur Seite stellen müssen, weil man sagt, wir müssen uns auf die Liga konzentrieren, wenn alles schlecht läuft. Und so hat man eben seine erste Saison Champions League gespielt und hat sich, und das muss man auch mal sagen, in einer Phase, in der man in der Bundesliga auf Platz 18 abgerauscht ist, in der einem nichts gelingen wollte, sehr, sehr achtbar geschlagen, auch wenn man keinen einzigen Champions League-Gruppenphasensieg eingefahren hat.
Zwei Unentschieden, eins gegen Braga, eins gegen Napoli, aber kein einziges Spiel mit mehr als einem Torunterschied verloren. Vor allem die beiden Pleiten gegen Real waren ja auch ab der Zeitpunkte der entscheidenden Treffer für Real recht unglücklich, sowohl in Madrid als eben jetzt auch in Berlin.
Bei beiden warst du lange im Geschäft, musst du einfach mal genauso sagen. Wir waren in Madrid, wir haben Madrid in Berlin empfangen und wir waren bei beiden Spielen dick im Geschäft.
Kannst du nichts von kaufen. Ich würde schon sagen, dass diese erste Champions-League-Saison von Union schon eine war, die klassischerweise das Prädikat Lehrgeld verdient hat.
Ja.
So wie wir es von einigen deutschen Mannschaften schon beim ersten Mal Königsklasse gesehen und erlebt haben.
Aber es ist nicht negativ für mich. Ich finde das, glaube ich, also wirklich, gemessen daran, was bei Union passiert ist in den letzten Monaten, finde ich, wenn man als Union Berlin jetzt raus aus der Champions-League-Saison und für sich Revue passieren lässt und sagt, wir haben in Napoli unentschieden gespielt, wir haben Real das Leben wirklich schwer gemacht, zweimal, wir hatten die am Rande eines Unentschiedens. Oh, ich finde es okay, muss ich wirklich sagen.
Am Rande eines Unentschiedens.
Ah ja, Alter, man muss sich daran festhalten, was man hat. Ich finde wirklich, also wenn ich Union-Fan wäre, ich glaube, ich könnte sehr gut damit leben, wie die Mannschaft sich verkauft hat.
Man kann absolut erhobenen Hauptes aus dieser Champions-League-Gruppe ausscheiden. Das hat man, also man hat sich gut verkauft, man ist nicht abgeschlachtet worden. Ich finde, also wenn es auf das Sportliche abzielt, fand ich diesen Slogan, der ja jetzt auf Twitter auch die Runde machte, Europa beeindruckt, das geht für mich ein bisschen zu weit. Ich glaube nicht, dass Europa beeindruckt war zwingend. Nee. Vielleicht von der Kulisse, weil wir waren ja auch, also ich war ja bei zwei von drei Heimspielen vor Ort und die Kulisse war jedes Mal sehr, sehr gut, das kann schon sein. Sportlich beeindruckt hat man, glaube ich, nicht, aber man hat sich auch nicht vorführen lassen, hat sich gemessen daran, dass Union ja wirklich in einer sportlichen Krisensituation steckte in dieser Hinrunde, achtbar verkauft.
Ja, ich so glaube, was sie für mich auch gezeigt haben, ist, und das ist eben das, was, glaube ich, vielleicht worauf es auch abzielt, mit dem Europa beeindruckt und das machen, das ist nicht die erste deutsche Mannschaft, aber es ist eben doch viel wert. Es ist mal wieder so ein beeindruckendes Beispiel dafür, was Mannschaft und Fans, finde ich, gemeinsam leisten können, denn wie gesagt, diese Mannschaft war so am Boden, dass die in dieser Gruppenphase nicht abgesoffen sind, liegt für mich definitiv auch daran, dass diese Atmosphäre, wenn du an diesem Abend unter der Woche im Olympiastadion warst, dass das einfach eine Mannschaft trägt und antreibt, zumindest sich da nicht komplett abschlachten zu lassen. Und ansonsten schließe ich mich da komplett an. Ich finde, das war alles sehr, sehr in Ordnung bei Union, auch wenn ich sie ja als Gruppendritter getippt hatte. Aber es war ja fast möglich.
Es war fast möglich, außerdem sie sind ja als Gruppenvierter in guter Gesellschaft. Es gibt ja Vereine, die uns gezeigt haben, dass es auch größere Clubs gibt, die sogar schon mal Champions League gewonnen haben, denen das auch passieren kann, die davon nicht gefeit sind. Einer dieser Vereine heißt Manchester United und hat am Dienstagabend gegen den FC Bayern gespielt. Und die Direktive war klar, man muss erstens gewinnen und zweitens darauf hoffen, dass Kopenhagen und Galatasaray unentschieden spielen, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben, um ins Achtelfinale einziehen zu können. Weder das eine noch das andere ist eingetreten. Und dementsprechend ist Manchester United nach einer 0-1-Pleite gegen die Bayern aus der Champions-League-Gruppenphase als letzter, muss man sagen, sang- und klanglos ausgeschieden.
Noch nie hat eine englische Mannschaft in der Gruppenphase mehr Gegentore kassiert. Und es war natürlich, also erstmal war es natürlich eine Gruppenphase für United, wo man sagen muss, wie häufig haben die geführt? Dreimal? Viermal? Also mindestens zweimal ja auch mit zwei Toren geführt gegen Kopenhagen und Gala.
Also gegen Galatasaray ja auch aufgrund von Torwartfehlern das Ding komplett weggeworfen und verspielt. Also
sehr gebraucht.
Man darf schon ein bisschen fair, wenn man fair ist, darf man auch anmerken, dass es auch ein paar blöde Umstände gab, die nicht unbedingt immer den Spielverlauf
hat. Wenn United das Selbstvertrauen von Bayern hat, werden die wahrscheinlich Gruppenzweiter. So ungefähr.
Ja.
Das kann ich mir schon vorstellen. In diesem Spiel fehlt bei United natürlich Casemiro und es fehlt Rashford und hast du nicht gesehen. Aber die Bayern treten da an als Mannschaft, die durch ist, für die es um nicht mehr viel geht. Und ich bin der Meinung, dass ich eine Bayern-Mannschaft gesehen habe, die kaum mal an 50% der eigenen Leistungsfähigkeit gekratzt hat. Ich hatte das Gefühl, dass wenn United da gemuckt hätte in diesem Spiel, hätten die Bayern den einen übergeschädelt, ohne große Probleme. Ich hatte das Gefühl, die hätten jederzeit hochschalten können.
Also es war ja zumindest auf dem Papier eine absolute A-Elf, die Bayern aufgeboten haben. Und die, glaube ich, war auch ein Produkt des Wochenendes. Ich glaube schon, dass nach dem Sieg gegen, oder nach der Pleite gegen Frankfurt, auch wenn es hier sportlich um nichts mehr ging, klar war, irgendwie auch ein Rahmen, um irgendwas gerade zu biegen. Aber ich bin bei dir, dass die Bayern da nicht ihr volles Leistungspotenzial abgeschöpft abgerufen haben. Ich weiß nicht, ob es einfach so auf Knopfdruck da gewesen wäre, weil ich fand auch gerade im...
Das ist ja immer eine große Frage, ob es diesen Schalter wirklich gibt für Mannschaften.
Also ich glaube, es gibt ihn. Ich weiß nicht, ob die Bayern auf ihn Zugriff gehabt hätten in diesem Spiel, denn also sie wirkten offensiv auch selber so ein bisschen wie Stückwerk. Also was man sagen muss, ich finde, die Abwehr hat überragend gespielt. Also alle voran Dayot Upamecano hat ein absolutes, ja, ein flawless Spiel gemacht.
Ich fand
ohne
auch
einen einzigen
wirklich,
Makel.
Wirklich sehr, sehr ordentlich in diesem Spiel. Hat immer wieder mit seinem Tempo und seiner, sowohl offensiv wie auch defensiv, hat Alphonso Davies, finde ich, Einfluss genommen. Muss man ja auch erwähnen, weil den habe ich jetzt wirklich häufiger mal relativ hart kritisiert in den letzten Monaten. Und ja, die Defensive war allen voran mit Dayot Upamecano sehr, sehr stark. Und die haben die United-Offensive wirklich gemanhandled. Højlund hängt komplett in der Luft über die allermeiste Zeit, ne?
Ja, komplett.
Er hängt komplett. No service, Alter. Der ist also, wirklich, als wäre der im Tunnel im ICE.
Also er ist auch in den wenigen Duellen, die er hatte, direkten Duellen, wirklich gemanhandled worden. Also es gibt diese eine Szene, wo er, glaube ich, von Kim und Upamecano gemeinsam beackert wird, ja, und am Ende quasi in die Seitenausbande reinfliegt und sich verabschiedet kurz. Also hat er wirklich keinen Stich gesehen, das muss man so sagen. Hat trotzdem eine insgesamt, wie ich finde, rein vom Torepensum her brauchbare Gruppenphase gespielt, hat 5 Tore gemacht in der Gruppenphase.
Ja, also ich meine, er muss sich, glaube ich, von dieser Mannschaft am wenigsten Vorwürfe machen in der Champions League.
Ist gar nicht so schlecht. Er leidet, glaube ich, trotzdem darunter, dass er in der Liga bisher noch nicht getroffen hat. Jo. Auch da muss man sagen, also die erwarteten Tore von ihm in der Liga liegen bei 2,6. Da hätte man schon was draus machen können. Aber es ist jetzt nicht so, als ob für ihn Chance um Chance kreiert worden wäre. Auch hier, also United geht aus dem Spiel raus mit einem gesamten XG-Wert von 0,25. Also der Rahmen, in dem du da als Stürmer glänzen kannst, der ist relativ begrenzt.
Ich glaube, dass in der Liga bei United, das kommt von einem Twitter-Account, ich habe es jetzt nicht verifiziert, es hat diese Saison noch kein Stürmer zu Hause getroffen in der Liga. Ja, das ist schon einfach.
Es ist fatal. Es ist wirklich also ganz gravierend. Ich glaube halt immer mehr und deswegen, also ich war auch so sehr pro Bayern, weil mir wichtig war, dass er nicht zu United geht. Denn das ist so unerbittlich, wie bei United mit dir umgegangen wird, wenn es nicht sofort läuft. Und du kriegst ja jetzt gefühlt schon den Finished-Stempel aufgedrückt. Und wir reden hier über einen Stürmer, über einen großen Stürmer, über einen 1,90-Stürmer. Also einen physisch starken Spieler, die ja tendenziell auch noch ein bisschen brauchen können. Der im Februar 21 Jahre alt wird. Der wird 21 Jahre alt im Februar. Da ist jetzt schon so ein Brennglas drauf, so eine Häme mit dabei. Das ist wirklich nicht zu fassen. Also deswegen, also zu United zu gehen oder generell nach England zu gehen, würde ich quasi jungen Spielern, die in einer kritischen Phase ihrer Entwicklung sind, fast nie empfehlen, weil es wirklich immer mit super viel Risiko verbunden ist.
Wenn wir die Haupttriebfeder im Fußball, Geld, ausblenden, ist United einer der beschissensten Orte, wo man Fußball spielen kann.
Ja.
In den letzten Jahren. Es ist einfach so. Und wir haben an dieser Stelle schon mal drüber geredet, auch an anderer Stelle. Bei United ist es einfach für mich inzwischen offensichtlich, und ich gucke nicht viel in der Liga, ich bin jetzt aktuell wieder ein bisschen näher dran, weil ich mit der Thematik mich beschäftigt habe in den letzten Tagen. Rangnick hatte recht. Mourinho hatte recht. Das, was da passiert, ist, was da schief läuft, ist größer als der Kader von 27 Spielern, ist größer als Erik ten Hag. Das ist eine grundlegende Problematik, die da in diesem Verein aktuell wirklich viel, vieles kaputt macht. Kobi Mainoo übrigens wieder eingewechselt, ne? Interessanter Spieler. Daniel Gore diesmal nur auf der Bank geblieben. Es ist ja unglaublich, was bei denen immer an Talent trotzdem noch durchkommt. Garnacho, Kobi Mainoo, die Spieler, das Spielerpotenzial ist ja da.
Definitiv, also daran, dass sie Talente produziert haben, die zumindest in der Premier League durchbrechen. Daran hat es eigentlich nicht gemangelt, nie gescheitert. Also in dem Spiel hätte ich so gesagt, also das ist schwierig, das über einen Teenager zu sagen, aber dass Mainoo sogar hätte starten müssen. Denn ich finde, also nach wie vor erstens, dass Amrabat kein schlechter Spieler ist und es auch in dem Spiel nicht so wahnsinnig schlecht gemacht hat. Nur du hast halt, also er hat halt als Nebenleute im Mittelfeld Bruno und McTominay, die, also McTominay steht gefühlt für einen, also aus einer Außenperspektive, Sechser drauf oder zentraler Mittelfeldspieler drauf, aber er ist jemand, der sich sehr, 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 sehr gerne sehr, sehr hoch positioniert. Ist ja auch aktuell, glaube ich, der Premier League Top-Torschütze von United mit 5 Toren. Und auch Bruno ist jemand, der gerne im letzten Drittel agiert. Das heißt, ich finde, Amrabat hing einfach auch so ein bisschen in der Luft, hat gerade in der ersten Phase des Aufbaus wenig Support bekommen. Und da wäre Kobi Mainoo definitiv eine bessere Option gewesen, weil er genau dort jemand ist, der unterstützen kann, der gut darin ist, auch in der ersten und zweiten Phase dir einen Mehrwert zu liefern.
Deswegen hat Kimmich auch in meinen Augen so ein gutes Spiel gemacht, weil der einfach, es war so dankbar für ihn, Abnehmer zu finden im United-Sechser-Raum. Da war immer ein Bayern-Spieler zu finden, das war relativ easy.
Ja, relativ leicht für ihn. Einen schwierigen Ballverlust hat Kimmich auch gehabt. Da wurde wieder vorm eigenen 16er angespielt, verarbeitet den Ball schlecht und ist auch in einem Ballverlust gemündet, aber grundsätzlich gutes Spiel von ihm. Ist einfach, also es passt einfach hinten und vorne nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, die Tage von Erik ten Hag, die sind auch gezählt. Nicht, weil ich jetzt zwingend sagen würde, das muss so sein, aber Bei United findet gerade eh auf ganz großer Ebene ein Umbruch statt. Es wird jetzt passieren, dass eben hier Sir Jim Ratcliffe von Ineos, der Mann, der ja auch bei Nizza involviert ist, bei United zwangsläufig halt in die sportlichen Belange eingreift, die sportliche Führung da übernimmt. Zumindest oder die Restrukturierung der sportlichen Führung, so rum ist richtig.
Ja.
Und ich glaube, der möchte den Verein, das ist schon durchgeklungen, auf eigentlich fast allen Ebenen neu aufstellen, neu strukturieren. Und ich wüsste nicht, warum jemand, der neu reinkommt, der sein Geld in den Verein gibt, auf allen Ebenen das machen sollte, aber halt davor macht, selber zu entscheiden, wen er als Trainer haben möchte.
Und selbst wenn wir da in einer Situation wären, wo es halbwegs gut liefe für Ten Hag, und er ist ja wirklich ein Up und Down mit ihm, seit er da ist, aber wenn man es jetzt einfach mal zusammenfasst, sind die aus Europa ausgeschieden als Gruppenletzter in einer Gruppe, wo ganz Manchester gejubelt hat, als sie die bekommen haben.
Gib uns Bayern!
Ja, Galatasaray, Kopenhagen und Bayern. Und stehen in der Liga auf Platz 6, 3 Punkte hinter Tottenham. Einen vor Newcastle, einen vor Brighton. Da kann es ganz, ganz schnell gehen, dass man einfach raus ist aus dem internationalen Geschäft. Ja. Und deshalb, ja, bei United muss man natürlich über alle jeden Stein umdrehen zum 100. Mal. Mal gucken, ob was draus wird. Interessant ist natürlich die Personalie Erik Ten Hag. Denn der soll, wenn das, was ich so gehört habe, stimmt, einen starken Fürsprecher in Deutschland haben.
Ja?
Mhm. Ein Mann mit Glatze, der einem Fußballfunktionär, nein, du hast außerdem aktuell, hast du Stoppeln.
Ja.
Ein Mann mit Glatze, der einem wichtigen Fußballfunktionär sowie Grimmer Schlangenzunge immer im Ohr liegt.
Matthias Sammer?
Richtig. Sammer und Ten Hag haben sich bei Bayern wohl super, super gut verstanden, ja, als er als Assistent da war. Und es gibt wohl so leise Gerüchte, Ten Hag im Januar nach Dortmund, wenn Terzic weg ist nach der Winterpause. You heard it here first, Alter. Es ist ein wildes Gerücht. Es ist ein wildes Gerücht. Einfach ein Gerücht.
Ich höre es zum ersten Mal, definitiv. Ja. Ja. Aber die Glatzenallianz, das könnte vielleicht
stark
funktionieren.
Die ist stark, das wissen wir.
Ja, die ist sehr, sehr stark. Wir sind sehr connected miteinander.
Ja. Ja.
Also man muss ja auch sagen, bei United haben ja nachweislich in der Ära nach Sir Alex Ferguson Trainer gearbeitet, die nicht alle Scheißtrainer sind.
Nein.
Also sogar David Moyes hat sich irgendwo wieder rehabilitiert, hat bei West Ham die Conference League gewonnen, hat da einen All-in-All ordentlichen Job gemacht. Das heißt nicht, dass es für einen Top-Club mit diesen Ansprüchen
reicht. Genau, der war mit Sicherheit der Falsche zu dem Zeitpunkt. Aber danach kamen Louis van Gaal, José Mourinho, Ole, Michael Carrick als Interimscoach, Ralf Rangnick, Erik ten Hag.
Genau. Und
also drei von denen sind ehrlicherweise European Football Heritage.
Ja, genau, die können nicht alle das Problem gewesen sein. Die können die nicht. Und was auch ein Muster ist, was sich durchzieht, deswegen jetzt muss das auf der Führungsebene, auf der Art und Weise, wie der Verein aufgestellt ist, also geht's um Thema Director of Football, da ist ja auch, glaube ich, hier Paul Mitchell großes Thema gewesen schon, der bei Monaco unter anderem gearbeitet hat, geht's auch darum, dass der Kader also nicht im Sinne von bessere Spieler, aber andere Spieler ein Rebranding braucht. Weil was immer wieder passiert ist, es gab eine Honeymoon-Phase zwischen neuem Trainer und Kader.
Mhm.
Und irgendwann hat die Mannschaft sich so, auch medial drang das dann durch, so ein bisschen gegen den Trainer aufgelegt, war des Trainers überdrüssig. Das ist bei Ole passiert, bei Mourinho passiert, bei Ten Hag deutet sich das auch schon an.
Ja.
Und wenn du jedes Mal eine Mannschaft hast, die so eine Macht hat, dass die einfach sagen kann, wir haben nicht mehr so richtig Bock auf den Trainer, dann hast du einfach die falschen Charaktere, die falschen führenden Köpfe in der Mannschaft. Und ich glaube, da muss man auch ansetzen.
Ich finde auch, wenn du einfach nur mal guckst auf die prominentesten Namen in diesem Kader und wie es denen so ergangen ist in den letzten Jahren. Du kannst ja von hinten nach vorne durchgehen. Onana kommt dahin und löst sich auf. Wird sofort zur menschlichen Brausetablette. Ist einfach ein Schatten von dem, was wir von Onana gesehen haben in der Vergangenheit. Harry Maguire ist komplett außen vor, ist jetzt wieder wichtig. Ich finde, der Umgang mit Harry Maguire in den letzten Jahren war schon wirklich widerlich in Phasen. Ich glaube aber trotzdem, ich bin relativ fest davon überzeugt, auf dem Level, auf dem United gerne wäre, ist Harry Maguire wahrscheinlich nicht der richtige Mann, um als Abwehrchef zu agieren. Alleine aber, dass er jetzt wieder da ist, dass er wieder mittendrin ist, dass er wieder wichtig ist, nachdem er von den Medien und den Fans einmal wirklich verbrannt und gefressen wurde, zeigt er wirklich, dass man da einfach alles versucht und sich selbst überhaupt nicht irgendwie in der Form treu bleiben kann, sondern man versucht, jeden Stein umzudrehen, und wenn es das 100. Mal derselbe Stein ist, den man hin und her dreht.
Ja, definitiv. Und die Realitätsferne des Vereins, aber auch des Umfeldes ist halt wirklich krass, weil, also es war ja wirklich so, die haben ja wirklich gesagt, give us Bayern.
Ja.
Die Fans haben sich das gewünscht, weil sie in dem Glauben waren, dass sie an einem Punkt wären, mit einem Verein wie dem FC Bayern aktuell sportlich mithalten zu können. Davon ist man halt meilenweit entfernt.
Und das ist nicht mal ein guter FC Bayern, wenn man die letzten 15 Jahre sich anguckt.
Also, ist auch kein schlechter, würde ich sagen.
Nein, auf den letzten 15 Jahren schon, aber das ist dann auch ein sehr, sehr...
Aber es gab auch FC Bayern-Mannschaften, die hätten anders wahrscheinlich, wären die über die hinweggefegt wahrscheinlich.
Hundertprozentig also, gäbe es die.
Ja, es ist mal wieder desolat. Ich glaube, der Hoffnungsschimmer, den man aktuell hat, ist halt das bedingt dadurch, dass es halt einen Wechsel auf der sportlichen Führungsebene gibt, darauf hoffen kann, dass sich auch strukturell was Grundsätzliches im Verein ändert. Mal schauen, wie das dann mit der Trainerpositionierung weitergeht. Ich habe auch schon überlegt, also erstmal sehr lustig, ich habe einen Artikel gelesen über United und mögliche Ten Hag-Nachfolger und es ist krass, wie schnell das im Fußball geht, weil das war von einer, also war ein seriöser Artikel und ich lese die Namen, die da auftauchen und plötzlich fällt der Name Sebastian Hoeneß. Und ich dachte kurz so, what the fuck, Alter?
Das ist jetzt, der wird gerade richtig heiß.
Ja?
Das ist aber auch klar, ne? Weil es ist einfach, Leute gucken auf die Tabelle, dann gucken sie, wer der Trainer ist. Ich habe den Namen auch auf Twitter jetzt hin und wieder mal gesehen, in Verlosung von Vereinen, wo ich gedacht habe, uiuiuiui, Alter, wie sind wir da so schnell gelandet? Selbe gilt natürlich für Xabi Alonso, der absolut überall.
Ja.
Ich war, wie gesagt, ich war gestern im Morgenstream von The United Stand und habe mir das ein bisschen reingezogen mit Mark Goldbridge, heißt er, ne?
Genau, ja.
Und da war Xabi Alonso der Name, der mit Abstand am meisten geäußert worden ist. Wo man auch mal sagen muss, ist natürlich fair, dream big, aber macht euch mal nicht vor, dass Xabi Alonso zu Manchester United
das
möchte.
Ist ja vor allem nicht mal ein naheliegender Fit, das ist ein Spieler, der auch als, also jemand, der als Aktiver auch für Liverpool gespielt hat, für einen großen Rivalen. Es liegt dort nicht nahe. Also ich gucke am ehesten auf so jemanden wie Francesco Farioli, der bei Nizza einen sehr guten Job macht, der noch sehr, sehr jung wäre. Das wäre eine gute Entscheidung.
Warum sie jetzt weg da, ne? Warum jetzt weg von Nizza?
Also nur, weil halt Nizza auch der Club ist, wo Radcliffe eben ebenfalls involviert ist. Das heißt, die Leitung wäre relativ kurz, glaube ich. Die Verbindung wäre recht kurz. Mal schauen. Aber also meine Prognose ist, dass spätestens zum Sommer für Erik ten Hag bei United Schluss ist. Dass er ein neues die Zügel in die Hand bekommt. Aber ich glaube, dass das nicht bedeutet, dass Erik ten Hag ein schlechter Trainer ist. Dass er das Gegenteil ist, hat er schon längst bewiesen. United, kann man vielleicht sagen, ist auf europäischer Spitzenebene vielleicht die schwierigste und beschissenste Aufgabe, die du als Trainer aktuell annehmen kannst, in den letzten Jahren schon.
Ist sie?
Oder fällt dir ein Club an, der, also nein. PSG vielleicht noch, der kann man in die Verlosung mit reinnehmen.
Aber PSG ist auch, also ja, aber ich sag's nochmal, PSG ist einfach nicht so groß, wie sie sich aufgeblasen haben in den letzten Jahren. Aber das Schlimme an United ist, United macht seit 10 Jahren keinen Case dafür, eine europäische Topmannschaft zu sein. Wenn du da wirklich die Erfolge durchgehst der letzten 10 Jahre, bei Transfermarkt sind ja immer alle Titel aufgeführt auf der rechten Seite. Es geht relativ schnell bis zur letzten englischen Meisterschaft. Ich lese dir mal vor, was dort bei Manchester United als Erfolge angeführt wird.
Also ich hätte geraten, sie haben einen FA Cup, eine Europa League und vielleicht noch einen League Cup gewonnen.
Das geht sehr, sehr genau in die richtige Richtung. Englischer Ligapokalsieger, das ist der League Cup, den haben sie ja gerade im Sommer geholt.
Ja.
Pokalfinalist, Europa League Finalist, Europa League Teilnehmer. CL-Teilnehmer, Champions-League-Teilnehmer, Pokalfinalist, Europa-League-Sieger, englischer Liga-Pokalsieger, englischer Superpokalsieger, Europa-League-Teilnehmer, englischer Pokalsieger, englischer Champions-League-Teilnehmer, Europa-League-Teilnehmer, englischer Superpokalsieger, den gewinnen sie Arsenal und United immer abwechselnd, wenn es sonst nichts zu holen gibt, Champions-League-Teilnehmer und davor englischer Meister. Und das heißt, 2 englische Pokalsieger und ein Europa-League, weil ich finde, den Liga-Pokal kann man relativ klar ausblenden.
Also ich glaube, Louis hat den FA Cup gewonnen und Mourinho müsste Europa-League gewesen sein.
So ist es. Und Ten Hag hat jetzt gerade nochmal den Liga-Bums gewonnen.
Dieses Ding gewonnen.
Also das ist einfach für Manchester United, für die Mannschaft, die zwischen 2000 und 2013 was 7-mal Meister geworden ist oder sowas, die in den 90er Jahren 7-mal Meister geworden ist, die die erste englische Supermacht war. Ganz einfach. United war der erste englische richtige Powerclub, den es Anfang der 2000er Jahre gab. Es ist wirklich unglaublich traurig.
Man müsste sich mal vorstellen, wie es halt wäre, wenn in Deutschland der FC Bayern vergleichbar abstürzen würde. Ich glaube, haben wir eben auch drüber gesprochen, noch off-air. Ich glaube, dass dieser Größenwahn der Fans auch so ein bisschen damit zu erklären ist, dass es super schwierig ist, sich an eine neue Realität zu gewöhnen, wenn du jahrelang nur in dieser Logik des Erfolgs existiert hast und du in dir selber so ein bisschen denkst, wir haben fast einen gottgegebenen Anspruch darauf, eine Top-Mannschaft zu sein. Und ich glaube, es fällt ganz, ganz schwer zu akzeptieren, dass das irgendwann nicht mehr so ist.
Das fällt 100% richtig schwer. Und man sieht es ja auch bei United. Wie gesagt, in diesem Livestream war die Rede von, wir brauchen einen Trainer und 2 Transfers, dann können wir die Champions League gewinnen. Dicker, also wirklich.
They never learn.
Das ist nicht Fußballmanager. Ja, und sogar da ist der United-Kader viel zu schlecht, um in der Premier League oder in der Champions League von Beginn an irgendwo oben mitzuspielen.
Ja, damit können wir das auch, glaube ich, zumachen. Final gratulieren wir dem FC Bayern noch zu einem sehr, sehr souveränen Gruppensieg. Und ja auch letztendlich zu einem Rekord für die Ewigkeit, weil
40 Spiele
in der Gruppenphase ungeschlagen. Die Gruppenphase in der Form, wie sie bisher existiert hat, ist zu Ende, kommt nicht mehr wieder. Das heißt, da haben die Bayern sich wirklich verewigt. Und
es ist unglaublich, also, wenn man das nochmal sagt, 40 Spiele.
Das sind halt mehr als 6 Saisons. Ja, ne? Über mehr als 6 Jahre hinweg kein einziges Gruppenspiel verloren. Das ist schon einfach überragend.
Ja, und das ist auch einfach eine Statistik, die man immer wieder ranziehen kann, wenn euch jemand was erzählt von der Farmers League. Es sind zwar nur die Bayern, aber 40 Spiele ist so dermaßen unglaublich. Da sage ich Chapeau, lieber FC Bayern München. Und wir gehen weiter rein in den Mittwoch.
Yes, das machen wir. Und am Mittwoch hat Dortmund gegen PSG gespielt. Union hatten wir ja schon, ne? Haben wir schon gemacht. Dortmund gegen PSG, und das war ein Spiel, das für den BVB nicht ganz so wichtig war wie für PSG. Denn für den BVB war klar, wir sind sicher im Achtelfinale, aber hätte man gegen PSG verloren, hätte man von eben diesen noch überholt werden können und wäre dann gegebenenfalls Gruppenzweiter geworden. Und wenn man sich jetzt die aktuell möglichen Gegner anschaut für Borussia Dortmund und die Abgleich mit denen, die geworden wären, dann war das sehr, sehr wichtig, weil der Pool der Mannschaften, die jetzt übrig sind für ein potenzielles Achtelfinale,
gut.
Da ist kein Team dabei, wo ich sagen würde, da ist der BVB von Anfang an irgendwie Außenseiter.
Ja, also ich,
alles mindestens Augenhöhe.
Genau, ich glaube, es sind, ich versuche es aus dem Bauch raus zu machen, es sind, glaube ich, Kopenhagen, Lazio, Napoli.
Ja.
Irgendwas fehlt im Westen noch.
Ich glaube, Feyenoord.
Feyenoord ist im Westen, ist richtig. Und ich glaube, noch eine dritte italienische Mannschaft. Ich hab's vorhin auch noch
Inter.
Gesehen. Inter. So.
Das ist, Inter ist die Mannschaft, wo ich am ehesten sagen würde, die habe ich in einer leichten Favoritenrolle gegen Dortmund.
Aber das ist in Ordnung. Also da hat man sich, hat man sich gut positioniert. Die, mit dem Unentschieden gestern ist die Gruppe dann, also Dortmund mit 11 Punkten und Paris mit 8. Wegen, des besseren Torverhältnisses gegen Milan. Die sind ja ebenfalls bei 8 Punkten gelandet, dann weitergekommen.
Muss man auch mal drauf schauen, dass, Stichwort Farmers League, dass in, 2 Gruppen mit deutsch-englischen Konstellationen die deutsche Mannschaft Erster geworden Vierter. Ist und die englische Vierter. So viel dazu.
Und einmal ganz kurz. Gratulation Borussia Dortmund. Diese Leistungen in der Champions League waren krass. Und ich möchte zum Spiel gestern einleitend sagen, die erste Halbzeit hat mir die allerschönsten Dortmund-Flashbacks gegeben, die ich seit langem bekommen habe. Das hatte nämlich die Wildnis von den ersten Klopp-Champions-League-Runs.
Ja.
Ich hatte wirklich gestern, ich habe da gestern diese gelbe Truppe, wie die Bekloppten leidenschaftlich anrennen gesehen und habe gedacht, Moment, das hast du schon mal gesehen, aber es ist lange, lange her.
Und es ist ja irgendwie auch eine direkte Reaktion auf das, was wir in den letzten Wochen oder nach den letzten Spielen gehört haben, nämlich, dass die Mannschaft sich auch wünscht, anders zu spielen, weniger abwarten sein möchte, mutiger sein möchte. Und genau das haben sie ja auch gestern umgesetzt. Also wenn man sich anschaut, wie sie angelaufen, wie sie gepresst haben, war das mit deutlich mehr Risiko verbunden, mit deutlich mehr Mut in der gegnerischen Hälfte. Letztendlich erpressen sie sich ja auch das 1-0. Das 1-0 ist eine Folge davon, dass sie eine sehr gute, mannorientierte Pressing-Sequenz haben. Dann ist es eben der Ball auf den Außenverteidiger, wo gut draufgeschoben wird. Benzemaini ist danach da und gewinnt den Zweikampf. Und dann bereitet Füllkrug das Tor, auch wie ich finde, überragend vor. Ja,
auf jeden
mit
Fall.
Mit einer Ruhe und einem Auge für den Mitspieler, das sehr, sehr gut ist. Adeyemi macht dann den Treffer. Aber sie belohnen sich da eben dafür, dass sie in dem Spiel, wir haben ja darüber gesprochen, dass sie teilweise in der Champions League gerade in den ersten 2 Spielen so abwartend waren, so abwartend gewesen sind. Und das hier ist in meinen Augen ein riesen Kontrast dazu gewesen.
Ja, Reus und Adeyemi, immer wieder Läufe angeboten auf Verdacht, auf Risiko zu sagen, scheiß drauf, 2 Leute gehen jetzt mal tief, wird schon was passieren und so. Das hat viel Bewegung auch einfach in der Offensive, ne? Sowohl von Füllkrug, von dem wir das kennen, aber auch Adeyemi, der die Seiten gewechselt hat, der sich viel bewegt hat und wirklich, wie gesagt, mit Tempo immer wieder eingedrungen ist ins letzte Drittel. Ja, auch dann das 1-0, wenn auch nach also, Supervorlage von Füllkrug gemacht hat.
Um das mal auch mal direkt zu kontrastieren mit dem Hinspiel,
Dass
ja PSG 2-0 gewonnen hat. Wenn wir da auf den auf die Passes per Defensive Action gucken, also auf den Indikator für die Pressing-Intensität.
Also nochmal für alle, die es nicht wissen, so viele Bälle. Ja, man muss es immer wieder aber sagen, weil sonst, ich weiß, es ist langweilig, es tausendmal zu wiederholen.
Es ist gut, dass du es sagst, weil ich darf es nicht mehr sagen.
Aber es ist halt so, weißt du, wenn Leute jetzt reinhören und die wissen halt nicht, was es ist, also es ist quasi, wie viele Pässe lässt du deinem Gegner zu, bis du den Ball zurückeroberst.
Genau, also ganz vereinfacht gesagt heißt es das und es sagt was darüber aus, wie intensiv presst du. Ergo, je niedriger der Wert, der deiner Mannschaft zugewiesen wird, desto intensiver oder erfolgreicher das Pressing. Und im Hinspiel lag der Wert beim BVB bei 21. Glatt.
Das ist wirklich richtig, richtig
viel. Ja, also ungefähr im Aufbau PSG in den ersten 2 Dritteln des Feldes 21 Pässe haben die im Schnitt spielen können, bevor der BVB in irgendeiner Form...
Muss man sich verbildlichen, was es bedeutet. 21 Pässe, bevor man Zugriff bekommt.
Ja. Hier 9,8.
Ja, das ist
also
ein, das
mehr
ist,
als
das ist
halbiert.
Unglaublich
mehr eigentlich. Als halbiert. Ja. Und Das, also, es hat sich ja rentiert, weil es war ein deutlich ausgeglicheneres Spiel. Klar hat PSG auch Chancen gehabt. Niklas Süle musste einmal auch, also ausbaden, was er selber auch so ein bisschen eingebockt hat, aber auch in letzter Instanz retten. Und es gab auch sonst gefährliche Momente, wenn Kolumuani in dem einen oder anderen Augenblick nicht so technisch unsauber gewesen wäre, wäre da auch mehr möglich gewesen. Aber das war ein viel, viel erfrischenderes BVB-Spiel und eins, wo du auch viel bereiter bist, Sachen zu verzeihen, weil du das Gefühl hast, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die sich was traut und die proaktiv und mutig mitspielen möchte.
Ja, und du sagst es schon, es war eine Reaktion auf das, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass ich eine Mannschaft gesehen habe, wo ich sage, in Halbzeit 1, und man muss euch auch sagen, die Situation lässt das zu, du bist qualifiziert. Du hast den großen Gegner, den du jetzt ärgern kannst. Aber das war eine Mannschaft, die eine Freude am Fußball hatte, die wir einfach lange nicht gesehen haben bei Dortmund.
Definitiv. Und das heißt nicht, dass alles perfekt war. Also Adeyemi macht das Tor und er arbeitet gegen den Ball ganz, ganz toll auf jeden Fall. Ich finde schon, dass er in einem oder anderen Moment zeigt, dass er irgendwie technisch unsauber ist oder nicht konstant genug. Dass manche Aktionen, da ist ein Moment, wo er recht, also in der gegnerischen Hälfte, aber noch recht tief angespielt wird, den Ball klatschen lassen will und der mit viel zu viel Schmackes klatscht und dann eben daraus eine große Chance für PSG entsteht, in dem Moment für Kolumuani, glaube ich. Also das finde ich schon nach wie vor, dass da auch die technischen Mängel ab und zu so ein bisschen durchscheinen, aber es war trotzdem eine sehr ordentliche Leistung von ihm, wo man ihm das auch verzeihen kann. Auf der Gegenseite PSG kann man, glaube ich, hervorheben, was sie gemacht haben, ist halt schnell geantwortet nach dem 1:0 mit dem Ausgleichstreffer von Warren Saire-Emery.
Ja, 4 Minuten
und
später.
Den Jungen darf man ruhig auch mal positiv hervorheben.
Ja.
Weil der Kerl ist 17 Jahre alt, also der wirkt viel, viel reifer auf dem Platz, der wirkt viel, viel weiter. Und
Ich habe vor 3 Wochen irgendein PSG-Spiel gesehen, ich weiß gar nicht mehr warum, und ich habe währenddessen mit Krüge geschrieben. Und dann haben die halt gesagt, dass Saire 17 Jahre noch alt ist. Und man hat ihn ja auch schon so seit 2 Jahren jetzt auf dem Schirm.
Ja.
Und einfach nur dem Jungen zuzugucken und dann diese Information zu bekommen, der ist 17 Jahre alt, es ist sehr, sehr schwer zu verarbeiten. So ein bisschen wie bei Jude Bellingham, so ein Spieler, wo du einfach denkst, kann nicht sein. Bei Lamine Jamal, bei solchen Flügelspielern, da siehst du, da kann man so, ja, weißt du, der spielt wie ein Jugendlicher mit so viel Spielfreude, mit Energie und verdaddelten Ball mal hier und da passiert. Ja. Aber diese Jungs wirken so unglaublich souverän.
Ja, einfach super reif. Also er spielt hier eine Passquote von 90%, obwohl er ja auch offensiv durchaus involviert ist. Also ist einfach ist krass, wie er auftritt für einen 17-Jährigen. Und also man muss PSG nicht mögen, das tun wir ja auch nicht. Ich kann aber aus der Vereinsperspektive nachvollziehen, also wir haben Kolumuani gottlos überbezahlt. Das kann man ganz klar sagen.
Ich muss ja wirklich sagen, ich bin da so ein missgünstiges Monster, Alter. Bei jeder einzigen schlechten Aktion sitze ich zu Hause, klatsch einmal in die Hände.
Aber ich verstehe es auch. Ich verstehe es ja auch, hat ja alles dafür getan, dass man genauso reagiert.
Ich glaube, also eine Saison, dann kann ich vielleicht drüber hinwegsehen und sagen, war schön, dass er mal bei uns war. Aber diese Saison, die auch auf seinen Nacken geht, aus Frankfurt-Sicht ein bisschen,
Aber was ich sagen wollte ist, eine Offensive aus Barcola, Mbappé, Kolumuani mit Warren Saire-Emery, auch noch einen jungen Franzosen dahinter. Also das ist eine Richtung, die man einschlägt, die ich aus Vereinsperspektive nachvollziehen kann, weil das ist eine Offensivreihe, die für mich schlagartig aus einer französischen Perspektive mehr Identifikation bedeutet, als wenn dann noch Neymar und Messi rum.
Aber das war ja auch die Idee.
Das war auch die Idee, genau.
Ich meine, die kommen ja auch alle aus Paris. Ich habe gestern erst gelernt, dass Kolo und Kylian scheinbar irgendwie fast beste Freunde sind.
Ja, die kennen sich schon länger, Die kennen sich schon länger und auch Bradley Barcola ist ein super spannender,
hat mir auch gut gefallen gestern.
Französischer junger Spieler. Also, dass sie diesen Weg einschlagen und versuchen, da mehr eine französische Prägung in die Mannschaft reinzubringen, vor allem wenn man bedenkt, also wie Frankreich überquillt vor Talent an Fußballern, das ist eine Richtung, die ich schon nachvollziehen kann. Sie ziehen ins Achtelfinale ein, sind damit wahrscheinlich einer der schwereren Gegner, aber ich muss ganz klar sagen, diese PSG-Mannschaft, also in der aktuellen Form und in der Konstellation, die haben no business mitzureden über einen Champions-League-Titel.
Würde ich auch sagen.
Also die werden nicht mal in die Nähe davon kommen.
Nö, also würde ich glaube ich auch sagen, und es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, das war ja, ich glaube, das war schon, also es war ja ganz klar das erklärte Ziel, PSG französischer zu machen. Wie gesagt, diese Angriffsreihe komplett aus Paris und aus der Vorstadt von Paris. Aber ja, also ich muss wirklich sagen, ich meine, ganz im Ernst, Alter, ich warte jetzt ab, was mit Dortmund passiert. Ich glaube, wir haben den Terzic-Krug bis zum Brunnen getragen, bis er gebrochen ist, zurückgetragen, wieder hingetragen. Das Thema müssen wir jetzt nicht aufmachen. Gestern kann ich wirklich sagen, gestern hat es mir richtig viel Freude gemacht, Dortmund ohne Druck in der Champions League zuzuschauen.
Ja, verstehe ich. Und wer auch wieder richtig gut war in meinen Augen, wer in der, auf der Champions League-Bühne richtig bisher überzeugt hat, finde ich, ist Füllkrug. Einmal mehr als fast als Vorbereiter, als Initiator, als Abschlussspieler. Aber er war vor allem auch wichtig, weil PSG hat ja auch hochgepresst, hat dasselbe versucht wie Dortmund, hat sogar, was die Pressing-Intensität angeht, nochmal einen niedrigeren Wert gehabt in diesem Spiel. Aber Füllkrug hat im Spiel 6 von 8 Luftzweikämpfen gewonnen. Und dieses Mittel, Kobel direkt auf Füllkrug und dann eben versuchen, in die auf die zweiten Bälle zu gehen, in Umschaltmomente zu kommen, das haben sie sehr, sehr häufig gewählt. Und das hat Füllkrug echt gut bespielt. Also er ist in dem Fall tatsächlich ein sehr gutes Outlet gewesen.
Yes! Niklas Süle, Rettungsaktion des Jahres.
Ja.
Muss man einmal erwähnt haben.
Ich finde, der brockt sich selber ein bisschen ein.
Ist auch so, aber scheißegal. Weil das Ding ist ein Foto, was ich, wenn ich Niklas Süle bin, würde ich irgendwie einen Winkel raussuchen, wie ich das Ding von der Linie kratze und Kylian Mbappé verzweifelt in die Ecke schaut. Lass ich mir Rahmen, hänge ich mir auf, kannst du aber wissen.
Ja, verstehe ich.
Und was ich nochmal sagen muss, und ich habe es jetzt wirklich 1000 Mal gesagt in den letzten Wochen, ich finde es so unglaublich geil, Old Man Mats Hummels zuzugucken. Der hat das so perfektioniert, sein Spiel für sich. Es ist unglaublich. Es macht mir wirklich eine Freude, dass ich, also hätte ich nie gedacht, dass ich bei Mats Hummels gucken so eine Freude empfinden kann, denn die Art und Weise, wie er seinen Körper antreibt für die 2-3 schnellen Meter, die er noch rauspumpt, bevor er in Zweikämpfe reingeht, das sieht so geil aus. Und das, die Zweikämpfe sind so gut getan. Es macht mir einfach Freude. Es macht mir wirklich viel Freude. Und das hätte ich nicht gedacht. Aber ich genieße Mats Hummels aktuell sehr.
Verstehe ich. Es ist auch also cool zu sehen, wie jemand sich auf seine eigenen, also ja auch neue entstehenden, also schnell war er noch nie, aber trotzdem körperlichen Limitierungen einlässt und einen Weg findet, so ein bisschen drumherum zu arbeiten. Das hat ja auch eine Faszination in sich. Wir schließen uns damit ab, dass Dortmund die Gruppe gewinnt. Damit, so fair kann man sein, haben wir definitiv nicht gerechnet. Also in dem Sinne, Gratulation BVB, die sich damit auch eine gute Ausgangslage verschaffen haben für eine Option aufs Viertelfinale oder einen machbaren Gegner, zumindest in der nächsten Runde. Die wird am Montag ausgelost und damit verabschieden wir uns auch ganz offiziell von der Champions League Gruppenphase, so wie wir sie bisher kannten.
So ist es. Ab der kommenden Saison gibt es eine Champions League Revolution. Das Ligensystem hält Einzug in der europäischen Königsklasse. Das war's. Also von der, mit der schönen Zeit der Gruppenphase. Ich komme ja aus einer Zeit, Niklas, da gab es 2 Gruppenphasen.
Du?
Tja, du auch übrigens.
Ja, ernsthaft?
Ja, früher gab es 2 Gruppenphasen.
Aber mitbekommen habe ich es nicht.
Doch, ich glaube gerade so noch. So die Zeit, als der AC Mailand dominant war, da gab es 2 Gruppenphasen.
Wann war das?
Ich guck mal nach, ja? Warte mal. CL, du musst jetzt was erzählen in der Zeit. 2 Gruppenphasen.
Also ich habe da nämlich gar keine Erinnerung dran. Du musst ja bedenken, dass da zwischen dir und mir auch nochmal eine kleine Generation-Lücke klafft.
Aber das müsstest du auf jeden Fall noch mitbekommen. Das ist nicht so einfach rauszubekommen.
Warte also mal. Weil, also ich würde sagen, mein bewusstes Wahrnehmen von Fußball fängt so um 99, 2000 an. Vorher nicht. Ich mach mal kurz in der Aufnahmepause.
Einmal ja, mach mal, mach mal. Also ich konnte nicht genau rausfinden, wann die Umstellung war. 2001, 2002 zum Beispiel gab es noch das 2-Gruppen-Phasen-System.
Ja gut, das hätte ich schon mitbekommen können, aber ich glaube, da war man noch in einem Alter, also in meinem Fall war ich irgendwie 9 Jahre alt oder sowas, wo man nicht so krass darauf geachtet hat, wie sieht denn aktuell die Gestaltung der Gruppenphase aus, wie ist die aufgebaut?
Ja, ich bin, also ich wünschte mir auch, dass ich jetzt auf die Schnelle einfach das mal so hätte rausfinden können, aber so einfach ist es tatsächlich gar nicht mit der 2. Gruppenphase, wann die abgeschafft worden ist. Sogar wenn du hier auf Geschichte der Champions League gehst, ist es nicht so einfach. Wir sind mit der Champions League auch fast durch für heute oder haben wir noch was zu beplaudern?
Nee, mit der Champions League sind wir, glaube ich, durch.
Okay, dann mache ich mal das, was wir noch machen müssen und hole unser Tippspiel hervor.
Was? Nein, nein, nein.
Ach so, wir haben noch ein bisschen was zu beackern heute.
Wir sind noch nicht fertig, meine Freunde. Also, wir sind nicht fertig. Ja. Du hast ja schon darüber reden dürfen. Ja. Ich noch nicht. Zumindest nicht in dem öffentlichen Rahmen hier. Und ich finde auch, seitdem ist nochmal einiges passiert, das nochmal ein bisschen Redebedarf auf die Agenda geholt hat. Nämlich die Posse, muss man mittlerweile sagen, rund um das Jahr zu den Investorenverhandlungen, die DFL führen möchte. Denn mittlerweile, also dafür war ja auch diese sogenannte geheime Abstimmung da, dass eben keinerlei Transparenz entstehen konnte, dass man das nicht zweifelsfrei am Ende nachweisen kann. Aber mittlerweile weiß man, also die 10. Nein-Stimme, die lange gesucht worden ist, die ist mittlerweile ja fast klar. Das ist der 1. FC Kaiserslautern. Da freue ich mich sehr drüber.
Mhm.
Die 10. Nein-Stimme. Und
stabil geblieben.
Stabil geblieben. Und das sorgt aber dafür, weil das war ja eine exakte 2-Drittel-Mehrheit, die benötigte von 24 zu 36 Stimmen. Die letztendlich dadurch entstanden sein muss, dass Martin Kind, der da repräsentativ für Hannover 96 abgestimmt hat, gegen die Weisung des e.V., also des eingetragenen Vereins Hannover 96, die haben nämlich ihn dazu angewiesen, mit Nein zu stimmen. Und es gibt eine Weisungsbefugnis, die sie gegenüber Martin Kind haben, gegen diese Weisungsbefugnis verstoßen hat und trotzdem mit Ja gestimmt haben muss. Er verhält sich jetzt sehr, sehr suffisant, macht da so ein Rätsel draus, sagt, ich muss da nichts sagen, ist ja geheime Abstimmung, dafür ist er ja da. Und hat ja auch schon suggeriert, dass ja andere Vereine, die gesagt haben, sie haben mit Nein gestimmt, die hätten ja auch lügen können.
Die Arroganz von einigen sportlich Verantwortlichen oder Funktionären im deutschen Fußball, da wirklich, da bin ich kurz davor, dass ich nur noch durch die Zähne so reden kann, was mich so sauer macht. Übrigens mal ganz kurz ein Satz. 0-3-0-4. Zweite Gruppenphase abgeschafft in der Champions League. Sorry, ich habe sogar herausgefunden. Genau, du sagst es. Es gab die Weisung vom eingetragenen Verein, mit Nein zu stimmen. Und jetzt gab es gestern von einem Mitglied des e.V.s, sollte sich herausstellen, dass weisungswidrig gehandelt wurde, müssen wir uns intern Gedanken machen. Grundsätzlich haben wir Herrn Kind schriftlich aufgefordert, Stellung zu beziehen. Und die Antwort steht noch aus. Du sagst es. Und das könnte bei Hannover 96 zum nächsten ja eh schon, also man muss eh schon sagen, der e.V. und Martin Kind sind ganz, ganz grundlegend zerstritten. Ich bin seit Jahren, ja Jahrzehnten inzwischen der Meinung, dass Martin Kind sich ganz, ganz dringend aus diesem Verein verdünnisieren sollte. Ja. Und jetzt droht einfach die nächste Eskalation in diesem lange schwelenden Streit.
Man sagt ja eigentlich, Kind schlagen ist tabu, aber gut.
Ja, stimmt, sagt man eigentlich. Eigentlich soll man das nicht machen, ne?
Wir fordern dir nicht in irgendeiner Form zu Gewalt auf, aber nee. Das war ein kleines Wortspiel, das ich mir zumindest nehmen wollte.
Das Interessante ist ja jetzt so ein bisschen, Hannover, der e.V., es ist alles nicht klar. So wie alles in dieser Situation, in dieser ganzen Deal-Lage ist es nicht klar. Aber der e.V. könnte, wenn sich rausstellt, dass ja gestimmt worden ist, wo die Frage ist, wie solltest du das machen bei einer anonymen Abstimmung, ist das nachweisbar? Theoretisch könnte der e.V. dann juristische Schritte einleiten. Und was die für die Abstimmung über diesen Deal dann bedeuten, sei mal dahingestellt.
Sei mal dahingestellt. Man muss dazu sagen, dass wenn man aktuell so die Kommentare dazu liest, die Tendenz bei Experten, die Expertenlage geht so ein bisschen in die Richtung, dass es wohl schwierig wird, das anzufechten, letztendlich. Weil
es gibt
wohl
kein verbandrechtliches Klagerecht, das der e.V. ja, hat.
Also man bewegt sich generell da in den juristischen Dschungel rein, der ganz, ganz schwierig zu durchsteigen ist. Aber das Ding ist wohl, also diese Weisungsbefugnis, die der e.V. gegenüber Martin Kind hat, die gilt wohl im vereinsinternen Verhältnis, im sogenannten Binnenverhältnis, aber nicht zwingend nach außen. Das heißt, selbst wenn Martin Kind dagegen verstoßen haben sollte, könnte das also vereinsintern Konsequenzen haben, aber es würde wohl, also es ist zumindest eine Einschätzung, die ich bei einem Kicker-Artikel gelesen habe, wo irgendein Professor für Vereinsrecht zitiert worden ist, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen leider, wahrscheinlich würde das nichts daran ändern, an der Legitimität des Ergebnisses, was da erzielt worden ist in der DFL-Abstimmung. Man muss halt sagen, das Absurde bei Hannover 96 ist ja, dass die in einer Konstellation operieren, wo die einen Aufsichtsrat haben, in dem 4 Leute sitzen.
Das Organigramm von Hannover 96 ist aus der Hölle, Alter.
Ja.
Das ist wirklich dieses Meme mit den roten Fäden. Das ist wirklich dieser Team. Das ist Hannover 96.
Aber die sind halt, also vereinfacht gesagt, eine Konstellation, ein Aufsichtsrat, der da, also die Instanz, die Martin Kind abwählen könnte, die ihn seines Amtes entheben könnte, das ist ein Gremium mit 4 Posten und 2 davon besetzt der e.V. und 2 davon die Martin-Kind-Seite und die brauchen eine Mehrheit, um ihn loszuwerden.
Ja, ist ja blöd gelaufen, ne?
Ja. Ja. Also es ist quasi, der Verein hat quasi keine, also der Verein im Sinne des e.V. hat quasi kein Mittel, um Martin Kind loszuwerden. Aber da muss man auch sagen, dann ist ja auch 50+1 völlig ad absurdum geführt und aufgehoben, wenn der Stammverein, wenn der Mutterverein keine Möglichkeit hat, die Person absetzen.
Es ist ja noch viel schlimmer in Hannover. Die grundlegende Frage ist ja, ob oder wie das Weisungsrecht von Hannover 96 gegenüber Martin Kind sichergestellt werden kann. Diese Frage schwelt in Hannover seit über einem Jahr. Also wohl wissend, dass diese Abstimmung kommen würde, hat sich die DFL auf dem Bereich nicht bewegt, um da ein bisschen Klarheit reinzubringen.
Und die DFL, also so wie man es verstanden hat, hat ja auch Hannover 96 e.V. gegenüber der DFL kommuniziert. Also es ist ja wohl auch klar gewesen, also die DFL hat willentlich, also und wissentlich irgendwo auch bewusst die Augen verschlossen.
Ja, das weiß
ich. Und das Ganze,
damit.
Genau, das Thema einfach wegignoriert, weil eigentlich klar war, worauf das hinausläuft, und hätte eigentlich letztendlich hätte es dann niemals eine geheime Abstimmung geben dürfen. Never ever. Das ist das Gegenteil von Transparenz. Es lässt genau das jetzt zu. Man muss natürlich sagen, es ist natürlich doof gelaufen insofern, weil wenn es 25 Ja-Stimmen sind, in dem Moment ist ja völlig egal, ob Martin Kind sich da weisungswidrig verhalten hat. Aber dadurch, dass es exakt diese 24 sind und so wie es aussieht, ausgerechnet an der Stimme von Martin Kind und bei einem Verein, der ja auch par excellence demonstriert, warum 50 plus 1 so wichtig ist, dass daran an dieser Entscheidung jetzt hängt, dass diese Verhandlungen jetzt möglich sind, ist halt völlig Banane.
Ich bin da wirklich der Meinung, man hat deutsche Fußballfans ein weiteres Mal betrogen. Es ist kein Betrug im herkömmlichen Sinne, aber es fühlt sich an wie
einer. Es ist ein Mittelfinger in die Fresse.
Das ist es.
Nichts anderes.
Eine Ohrfeige. Es ist eine Ohrfeige mit macht doch, was wollt ihr machen? So in dem Sinne. Und ich bin sehr gespannt, wie die aktiven Szenen sich am Wochenende äußern würden. Das wird laut und rauchig sein, denke ich mal.
Es ist auch so absurd, in welchem Gefilden die sich bewegen, wovon sie glauben oder Vereinsverantwortliche glauben, dass sie damit irgendwas marketingtechnisch zum Positiven bewegen könnten. Hast du den Interviewausschnitt mit Klaus Filbri von Werder Bremen gesehen?
Nein, habe ich nicht. Was hat der schon wieder
verzapft? Der hat darüber gesprochen, ja, also man müsste den Rechtepartnern intimere Einblicke
anbieten. Das habe ich gesehen.
Und er sagt, Kabine würde wohl weiterhin No-Go bleiben, aber es ist zu tabu, aber man würde schon über gewisse Dinge nachdenken und nennt dann, kein Scheiß, das Thema Busankunft.
So
sein Beispiel für mehr Einblicke für Fans, die sich das wünschen, Thema Busankunft, da könnte man ja vielleicht noch mehr filmen.
Oh.
Ohne Scheiß, das klingt wie ein Stromberg-Skit.
Ja. Ja.
Dass hier das Thema Busankunft als Beispiel dafür reingeworfen wird, wo es vielleicht noch Potenzial gibt in der Vermarktungssteigerung. Also
dass Martin Kind einem Verein vorsitzt, der, wo ihn sehr, sehr viele Leute nicht gerne mögen. Und dann in der Situation, ich habe jetzt Vorsitz gesagt, ich weiß nicht genau, was wie seine offizielle Position ist. Und dann, wie du aber sagst, in so eine Abstimmung macht, die das Schicksal des deutschen Fußballs in eine gewisse Richtung dreht. Und dann denkt, es wäre der angebrachte Moment, da ein bisschen auf lustig, süffisant, lächelnd dieser Thematik umzuspringen. Es zeigt für mich
dieser
wirklich...
Dieser 79-jährige Dinosaurier.
Es ist wirklich
Alter,
der Wahnsinn. Es ist so abgelöst von den Leuten, die das Geld in den Fußball reinbringen. Denn nochmal, ohne Fans gibt es im Fußball kein Geld. Kein Sponsor hat Interesse, einen Cent auszugeben, wenn keine Sau im Stadion ist und keine Sau das anguckt. So ist es einfach mal. Und dass immer so getan wird, als würde das Geld aus der Luft erschaffen werden und die deutschen Fans, die Idioten, raffen das nur nicht.
Ja.
Das ist wirklich, das provoziert mich wirklich bis aufs Blut.
Und ist auch ein gutes Beispiel dafür, finde ich, dass man darüber nachdenken muss, eine Altersobergrenze. Wir haben eine Altersuntergrenze für Wahlrecht. Also man darf erst wählen, wenn man 18 ist. Es müsste auch in meinen Augen ein Ende geben.
Führerschein, Fußballfunktionär, Politiker und Wahlrecht, oder was?
Also ich finde, was weiß ich, 65 oder sowas, wenn man sagen muss, ist aber ein Schluss. Also
65 ist natürlich, man muss höher ansetzen, sage ich ganz ehrlich. Weil 65-Jährige heute sind, das 65 von heute ist 45 von gestern.
Nein, es ist immer noch 65. Das ist immer noch 65.
ich bin 65, ich habe ein biologisches Alter von 33. Ja. Was dann?
Ich will nicht wissen, wie du dahin gekommen bist. Nee, aber also, weil das ist wirklich so, das ist halt echt so, dass dann irgendwelche Dinosaurier dann wegweisende Entscheidungen treffen. Also wir reden ja über einen Deal von 20 Jahren, da kann man jetzt auch, ohne dass es zu beißen klingt, sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass
Weil ein Kind da noch am Start ist.
Ja, ist relativ gering und es ist einfach ein Mittelfinger ins Gesicht und das ist ein, was ich mich heute gefragt habe, ist, kann man eigentlich raus aus der DFL?
Also ich meine,
aus der Bundesliga?
Also ich meine, die DFL ist ja, das ist ja nun der Zusammenschluss des deutschen Profifußballs. Ne?
Ja.
Und der untersteht dann immer noch in irgendeiner Form dem DFB. Also klar kommst du raus, aber ich glaube nicht, dass du dann, ich meine, darüber läuft die Lizenzierung, dann spielst du halt nicht mehr im Ligensystem in Deutschland in Profifußball. Dann bist du, ich glaube, das hängt auf jeden Fall so aneinander.
Das glaube ich auch. Aber
du kannst da schon raus. Aber
es ist nicht rechtlich bindend, dass man sagt, man muss Bundesliga spielen. Also
nö, weil es sind ja auch Zweitligisten in der DFL. Oder was meinst du?
Ja, nee, im Sinne von, wenn man jetzt sagen würde, also hätte es irgendwelche juristischen Konsequenzen, wenn jetzt zum Beispiel, aus der Tüte gesprochen, Stuttgart, Frankfurt, Freiburg, Gladbach, Bremen, Bochum, Union Berlin, Köln, dann aus der zweiten Liga vielleicht noch der HSV,
Ja, wenn es so viele machen, gemeinsam, ist natürlich was anderes.
Wenn einfach so, sich, ja. wenn sich einfach so eine, was eine 18er-Gruppe von sogenannten Traditionsvereinen findet, die sagt ganz ehrlich, fickt euch übrigens, wir sind raus, wir machen unser eigenes Ding. Die sogenannte Traditionsliga geht jetzt an den Start.
Die Traumbundesliga, die einst von 93 ja losgetreten worden ist und von ganz Medien in Deutschland aufgegriffen worden ist, ja?
Meine Frage ist nur, also das wird nicht passieren, das ist eine absolute Spinnerei, aber gäbe es juristische Blockaden, die dafür sorgen, dass das mit solchen Strafen für diese Vereine verbunden wäre, dass es nicht machbar wäre?
Das weiß ich nicht.
Also gibt es einen Weg raus aus der Bundesliga?
Das weiß ich nicht, aber es gibt, also natürlich gibt es diesen Weg, hundertprozentig, aber ich glaube nicht, dass der in der Realität allzu zeitnah gangbar ist.
Ich muss raus!
Ja, so ist es. So fühlt sich's an. So fühlt sich der Profifußball wirklich häufig an. Und was halt auch noch, und vielleicht können wir das Thema damit auch dann dicht machen, also ich finde, man hat da ganz klar das Gefühl gehabt, dass die kleinen Vereine, Zweitligisten, aber auch Bundesliga-Clubs in dieser Abstimmung gedrängt worden sind. Ich finde insgesamt, dass es sich anfühlt wie eine sehr gedrängte Abstimmung. Du hast richtigerweise gesagt, es fühlt sich so an wie, ja, beim ersten Mal hat es nicht funktioniert, wir stimmen so lange ab, bis alle so genervt sind, dass sie sagen, ich will nach Hause, Alter.
Demokratieverständnis an der DFL ist, so ein bisschen dann an der einen oder anderen Schraube zu drehen, so lange, bis man halt das Ergebnis kriegt, was einem passt. Und ja, du hast ja auch richtigerweise gesagt, Druck, der ausgeübt wurde, die Suggerierung von Leverkusen-Seite, von Karo-Seite, dass man dann überlegen muss, ob man in der Konstellation noch weiterarbeiten kann, wenn jetzt Zeitligisten das blockieren sollten, wo ich echt dachte, ey, ganz ehrlich, wenn Xabi Alonso weg ist und euer Hype, der vorbei sein wird, irgendwann mal vorbei ist, die Hälfte der zweiten Liga besteht aus relevanteren Clubs als Bayer Leverkusen, also so reißt das Maul mal nicht zu weit auf.
Ey, und ich sag dir auch eine Sache. Und jetzt muss ich mich hier, genau wie ich schon im Dings gemacht habe, ich muss mich quasi hier gleich wieder piepen. Aber Fernando Caro kam für mich wie war das hier? Out of nowhere? Der TKO? Von null auf ganz weit oben auf meiner persönlichen, ich hab dich im Auge, Skala, nennen wir es mal so. Also, wie sehr man sich als starker Mann aufspielen möchte im Fußball und dabei wie ein absoluter Hosenmatz wirken kann, ist schon beeindruckend bei Caro. Und du sagst es, Alter.
Jugendwort des Jahres, der Hosenmatz.
Ja, so ist es, so ist es. Aber also, dass Leverkusen und liebe Leverkusen-Fans, fühlt euch ja nicht angesprochen, aber dass die sportliche Führung von Leverkusen denkt, dass sie in der Position sind, Maul aufzureißen, Alter, das ist schon.
Es gibt ja auch Leverkusen-Fans, die sich darüber nicht gefreut haben.
Natürlich.
Es gibt auch Leverkusen-Fans, die das scheiße finden. Das kann man ja auch fairerweise dazu sagen.
Das sind
sagen.
Auflösungserscheinungen in der Bundesliga, ehrlicherweise. Wenn Leverkusen-Verantwortlicher denkt, er kann Druck auf irgendjemanden ausüben.
Ja. Wir lösen uns auch auf,
raus
aus dieser Folge und jetzt gehen wir dahin, wo du eben schon hin wolltest.
Ja,
wir
endlich.
Gehen ins Tippspiel rein und ich frage dich, wer gewinnt die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen?
Das wird ein spannendes 3-2 für Gladbach.
Geh ich mit.
Nice. Dann haben wir Mainz gegen Heidenheim.
Endlich reicht es für einen Mainzer Sieg und ich sage, die Mainzer gewinnen sogar mit 3-1.
2-1 wird es in meinen Augen. Dann fragst du mich.
Bochum gegen Union.
Also ich würde eigentlich sagen Union, aber ich sag 1-1.
Habe ich schon eingetragen, auch 1-1.
Dann haben wir Augsburg gegen Darmstadt.
Das neue Darmstadt Dortmund.
Junge. Augsburg gegen Dortmund.
Ja, ob der defensiven Spielweise in den letzten Spielen kommt man schon mal darauf kommen, dass es Darmstadt sein könnte. Also Champions League gab ja Tendenz Aufschwung. Augsburg ist immer so Hit or Miss für Dortmund, kann auch schon mal in die Hose gehen. Ich sage, es wird ein für den BVB unbefriedigendes 2-2.
Ich sage ein 1-2.
Darmstadt gegen Wolfsburg.
Richtige Darmstadt. Das wird ein 0-0.
1-2.
Ah, da werden sie mal, das wäre ein wichtiger Sieg für die Wölfe.
In meiner Welt wären das die Punkte 36, 37 und 38 für den VfL.
Ja, stimmt. Also man ist auf Meisterkurs weiterhin. Ja. Dann ein Spiel, das wir wahrscheinlich nicht besprechen werden am Montag. Leipzig gegen Hoffenheim.
Ist mir egal.
3-1, scheiß drauf. Freiburg gegen Köln.
Freiburg gegen Köln.
Uiuiui.
Ich glaube,
das ist nicht gut leider für Köln.
Breisgauner die dritte. Dritter Sieg in Folge, 2-0.
2-0, du sagst es, habe ich auch reingetragen.
Leverkusen gegen Frankfurt.
0-1.
3-1.
Ja, fair enough. Bayern gegen Stuttgart. Und das könnt ihr ja auch am Sonntag wieder mit uns gucken, beziehungsweise nicht mit dir, oder?
Doch,
du bist nächste Woche
nicht da. Nächste Woche bin ich nicht da, aber da bin ich da und wir sagen. Ich sage, leider gewinnt der FC Bayern dieses Spiel mit 3-1.
Ich sage tatsächlich 2-2, scheiß drauf.
Ich würde mich sehr freuen.
Das war's
von
uns.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr am Montag wieder zuhört. Bis dahin, macht es gut, auf Wiedersehen.
Tschüss.